Hallo, willkommen zum Kaffeepod, dem Podcast des Kaffeesatz. Heute mit mir als Moderator Robert, mit dem ersten Aufnahmen heute. Also schauen wir mal, wie es wird. Ich habe heute einen Gast, und zwar Andreas Henz, auch bekannt als Antiamo Forte, der heute über sich und vor allem sein Buch etwas erzählen möchte. Aber beginnen wir vielleicht etwas mal damit. Andreas, was machst du denn künstlerisch so alles?
Also erstmal hallo. Ja, was? Oh, künstlerisch. Hier um die Ecke ist das Komplex-Theater. Da bin ich in der Theatergruppe. Ja, und ansonsten habe ich ja auch mal das Kaffeesatz verschönert mit meinen Bildern für einen Monat. Aber eigentlich schlägt mein Herz fürs Schreiben. Also Poesie und erzählerische Texte über das Theater. Jetzt natürlich auch dramatische Texte, aber ja, vor allem das Erzählen und in Gedichte packen. Das ist mein Ding.
Das ist schön. Und das machst du ja alles unter deinem Künstlernamen Antiamo Forte. Was für mich schon ein bisschen auf der Zunge brennt, die Frage wollte ich dir eigentlich letztes Jahr zur Ausstellung schon stellen. Wie kam es eigentlich zu dem Künstlernamen?
Also erst einmal ist es italienisch und grob übersetzt heißt das so viel wie packen wir es an, jetzt aber richtig. Oder gehen wir voran, geschwind oder so etwas. Ja, ist so eine Redewendung, die ich finde, die treibt so ein bisschen, die hat so einen Antrieb drin, also vermittelt so einen Antrieb. Gleichzeitig klingt es aber auch ein bisschen, als könnte es ein normaler Name sein, das finde ich witzig. Und wenn man es abkürzt, ist es AF. Das ist, ja, das ist irgendwie quasi ein Kraftwort ist auch noch mit drin und das finde ich sehr schön. Das passt ein bisschen vielleicht auch zu meinem Stil, wie ich schreibe.
Passt perfekt gerade als Überleitung, weil wir sitzen heute hier zusammen. Du hast schon mal eine Lesung bei uns im Kaffeesatz zu deinem Buch gemacht. Und dein Buch wollen wir heute mal genauer vorstellen, weil mit dem richtig Loslegen dieses Jahr geht es ja bei dir mit dem Buch dieses Jahr richtig los, wenn man das so nennen will.
Oh ja, also die Lesung im Dezember, die war ein sehr schöner Auftakt für, ich sag mal, eine Phase, wo es sich jetzt intensiviert. Also ich habe ein paar Jahre an dem gearbeitet und dachte mir jetzt wird alles ein Stück weit professioneller. Ich werde dieses Jahr das Buch ja veröffentlichen im Self-Publishing. Und dazu gibt es eine Crowdfunding-Kampagne, die in wenigen Monaten startet. Und da gibt es noch eine ganze Menge im Hintergrund für zu tun und ja, es bleibt spannend.
Na, das ist doch schon mal schön zu hören, wenn es dann richtig losgeht dieses Jahr. Da kommen wir, glaube ich, erstmal zu deinem Buch, weil dafür sitzen wir heute hier zusammen. Und ich glaube, ich würde einfach mal überleiten. Ich habe ja dein Buch in der Lesung schon gehört. Der Name ist ja die Egozentrifuge.
Ja.
Wie kamst du auf den Namen? Fangen wir vielleicht damit mal an.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Es ist so. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut, was so vieles in meinem Schreiben passiert. Ich habe so Ideen für einen Vibe, den ich rüberbringen möchte. Ein paar größere gesellschaftliche Themen, ein paar persönliche Themen oder aus dem persönlichen Umfeld, die mich inspirieren. Und dann hatte ich so ein Gefühl, was so in der Hauptfigur vor sich gehen könnte. Die Egozentrifuge, das ist das Ich, was sich so schnell um sich selber dreht, dass es zerfliegt. Also quasi, wir haben eine Hauptfigur, eine junge Erwachsene, die ist so ungefähr 29. Und die hat eine ganze Menge Probleme und weiß gerade nicht, in welche Richtung sie gehen will mit ihrem Leben. Und ist sehr im Außen, sie ist wenig bei sich selbst. Also regt sich über die Weltpolitik auf, regt sich über ihre Nachbarn auf, hat ein heftiges Alkoholproblem und ungesunde Beziehungen und ist halt ständig mit Dingen um sich herum beschäftigt, hat das Gefühl, irgendwas machen zu müssen, irgendwas Neues. Aber ist gleichzeitig in der Vergangenheit, ist gleichzeitig in der Zukunft, aber sie ist wenig im Jetzt. Also sie zentrifugiert, so alles strebt nach außen in verschiedene Richtungen. Und das ist so ihr Gefühl. Sie ist in einer Egozentrifuge.
Kann man vielleicht schön zusammenfassen mit, sie dreht sich um sich selbst,
ja.
Ohne sich selbst näher zu kommen.
Ja, ja.
Ohne sich selbst dabei auch zu finden, wahrscheinlich.
Ja, ja, ich meine, das ist, also in der Zentrifuge passiert ja noch was anderes. Das ist ja auch ein Instrument, um zum Beispiel Flüssigkeiten zu trennen. Hm? Man nimmt Flüssigkeitsprobe, da ist ein Gemisch, sagen wir mal Alkohol, Wasser, Fett, verschiedene Dichten und oder wenn man DNA analysiert, ne, verschiedene, und dann hat man so verschiedene Moleküle, verschiedene Dichten, man dreht das ganz schnell und dadurch zerfasert sich das. So, das heißt, was auch passiert in dem Roman, ist, dass sie ein Stück weit sich mit Dingen beschäftigt und analysiert und verschiedene Teile ihrer Persönlichkeit mal Raum gibt. Bis ins Extrem. Der Roman hat schon seine sehr punkigen Stellen, sag ich mal. Es wird auch, also so eine Mischung aus Poesie und hart auf die Fresse.
Naja, das klingt doch aber nicht schlecht. Poesie und hart auf die Fresse passt ja manchmal sogar zusammen.
Sehr gut sogar.
Vielleicht lässt sich da schön überleiten bei Poesie und hart auf die Fresse. Wie würdest du denn deinen Schreibstil beschreiben oder für wen würdest du denn dein Buch empfehlen, in von der Richtung her?
Ich empfehle es für Avantgardisten und Utopisten. Ja, die entweder was mit dem Expressionismus zu tun haben wollen, also damit einen Anklang haben, mit der Romantik vielleicht so ein bisschen, so mit, also ich meine so literarische Romantik, 19. Jahrhundert-Stuff, aber auch Neoromantik in Richtung Gothic, in Richtung Punk und Metal, also das waren so, ich hab versucht, wie auch beim Schreiben so ein Grundgefühl zu finden. Und deswegen finde ich so das mit Musik gar nicht schlecht zu beschreiben. Ja, ich glaube, wer abgedrehte, experimentelle, aggressive Musik mag, der wird auch das Buch mögen.
Das wäre jetzt ja eine schöne Möglichkeit.
Und Hermann Hesse und Hölderlin.
Gut, dann würde ich als nächstes einmal, wahrscheinlich, dass die Zuhörer jetzt nicht mehr auf die Folter gespannt werden, dich bitten, du hast ja eine Leseprobe für heute vorbereitet. Ich glaube, hier wird es jetzt ganz gut passen, wenn wir einfach mal ein Stück aus deinem Buch zu hören bekommen, bevor wir vielleicht weiter über dein Buch nochmal reden. Was meinst du dazu?
Oh cool, das könnten wir dann so stückweise machen.
Eben.
Weil mir ist gerade was eingefallen, ne? Wir haben aber gar nicht über das Genre geredet. Ich habe jetzt nur versucht, das Feeling auszukitzeln, aber das sagt ja überhaupt nichts eigentlich über den Inhalt aus. Ja, witzig. Cool, machen wir.
Gut.
Kurz vorher. Wir haben unsere Hauptfigur, Enova Asta. Sie wollte eigentlich einfach nur einkaufen, um mal aus ihrer Wohnung rauszukommen und ist dabei im Feierabend, Samstagabend Gewühl in der Shopping Mall ziemlich durcheinander gekommen, hast eine Panikattacke gekriegt und ja, floh, so schnell sie konnte, dem Menschenmahlstrom der Einkaufszentren und Fußgängerzonen. Weg, einfach nur weg war die Devise. Weg von der kaufberauschten Fröhlichkeit der Masse, weg von der plappernden Vielleiberei, hinein in stillere Gassen und kühlere Winkel. Kopflos und atemlos hastend, dann hechelnd und brustend, kam ich einige Häuserblöcke später wieder zur Ruhe. So wie der Ekel sich im Selbstekel überholt hatte, so schnell brach die Panikattacke auch wieder in die Leere zusammen. Eine schmutzige Backsteinmauer gab mir Halt, bis ich wieder Luft zum Denken bekam. Nachdem der heiße Tränenstrom versiegt und auch die letzten Angsttropfen zerblinzelt waren, fiel mein Blick zufällig auf ein unlesbares Zeichengewirr. Jemand hatte es ein paar Dutzend Schritt vor mir auf eine andere, ebenso backsteinige Wand hingeschmiert. Zunächst wollten mir die Zeichen keinen Sinn ergeben. Die Schrift ging kreuz und quer, mal größer, mal kleiner, und so recht wollten die Wörter auch nicht in die Zeilen passen. Der Text spottete jeder Lesekonvention. Ein Textmonster, Krebszellen aus Text. Sie wirkten beinahe, als ob die das hier hinterlassen hatten, in Eile gewesen wären. Mit jedem Blinzeln nahm das Unbild an Sinn zu. Meine Erinnerung an diesen Abend sollte man nicht in allem viel Glauben schenken. Sollte man generell vielleicht nicht, aber ich versuche einmal, so gut es geht, mir ins Gedächtnis zu rufen, was dort an die Wand gekotet stand. Euch regieren nicht Minister, nur Hass und Gier, keine Götter, niemand ist da. Es muss das Rad sich immer drehen, niemals stehen, weitergehen, nix zu sehen. Nun mag meine Deutung der textlichen Wirrnis die Wiedergabe beeinflussen und schon dadurch den Unhalt entwirrt haben. So jedenfalls wirkte das Graffito auf mich. Es war frisch, In manchen Stellen zerrannen noch träge Tropfnasen zu langen Schlieren. Niemand da. Ich, ganz allein in einem einsamen Fleck am Rande des alten Frachthafens, spät abends. Wer sollte schon an einem Feierabend hierher kommen wollen? Ich jedenfalls nicht. Natsu nebenbei bemerkt, das Ganze findet in einer riesigen Metropole statt, die man sich so ein bisschen wie eine Mischung aus Paris und Barcelona und ein bisschen Berlin vorstellen kann. Es ist ganz schön laut und schmutzig und die Sommer sind unglaublich heiß und schwül und ansonsten ist es einfach ungemütlich.
Du hattest vorhin von Utopie gesprochen. Also Utopie? Für mich persönlich.
Was? Habe ich von Utopie
das,
gesprochen?
Ja. Utopisten? Hast du das vorhin nicht gesagt?
Ach, stimmt. Für wen interessiert sich wer interessiert sich für dieses Buch? Avantgardisten und Utopisten. Ah, ja, stimmt. Mhm.
Für mich klingt das nach eher Dystopie. Für mich wäre das die schlimmste Stadt auf Erden.
Ja, es ist halt eine, ich weiß nicht. Großstädte sind so eine Art Realutopie. Sie schwemmen, also Menschen werden so dahin geschwemmt, auf der Suche, ihre Träume zu verwirklichen. Und da finde ich sehr schön einen Satz aus einem Gedicht von 1918 war es, glaube ich. Gesang und Riesenstädte, Traumlawinen. Also das Leben der, also so wird die Großstadt quasi beschrieben und das fand ich auch sehr passend für, sagen wir mal, Berlin. Oder jede andere riesige Stadt, also mit extrem großen Banlieues und Plattenbausiedlungen und zwischen den Monumenten hausen die Leute in Zelten. Mhm. Und für viele ist es der Traum von Freiheit, einmal in so einer Stadt zu leben und den Zwängen der Gesellschaft zu entkommen. Naja, warum es noch interessant ist, das Buch ist so eine Mischung aus politischer Satire über unsere realen Zustände im Jetzt, nutzt aber viele Elemente auch aus Fantasy und Science Fiction. Ich habe da so einen eigenen weirden Mix gemacht. Das gibt so eine Möglichkeit, über das Jetzt hinauszudenken, sozusagen. Man muss ja, die Utopie wird aus der Scheiße geboren, so, da wachsen die Misthaufen, also aus dem Misthaufen wächst die Rose.
Ja, man muss erstmal durch die Scheiße durch, dass man das Gute danach finden kann.
Und du musst die Motivation haben, um die Rose haben zu wollen. Das heißt, die Kacke muss dir bewusst sein. Also, sag mal, und das eine lässt sich aus meiner Sicht heraus nicht beschreiben, oder nicht erträumen, ohne das andere auch zu beschreiben.
Kann man dann sagen, eines dieser Probleme, die Scheiße, durch die deine Hauptperson durch muss, ist auch die Alkoholsucht? Weil du es am Anfang als Beispiel genannt hattest.
Oh, definitiv. Und so eine gewisse Romantisierung und Verherrlichung davon. Also,
darf ich da kurz den alten Spruch Dichter und Denker anbringen in der Hinsicht?
Hau raus, wie geht der Spruch?
Ja, Dichter und Denker. Aber in dem Fall
so,
Dichter wegen Alkohol.
Ach so, ja, ich denke da gerade an den Spruch mit den zwei Flaschen Wein und Schreiben wie Goethe.
Den kenne ich nicht. Ja. Kannst du das mal vielleicht ein bisschen genauer erklären? Weil
ja, also das ist so ein Klischee, auf das ich immer wieder gestoßen bin. So, trink zwei Flaschen. Also Goethe hätte angeblich in seiner großen Schaffensphase zwei Flaschen Wein am Tag getrunken. Man muss dazu wissen, der Wein damals war leichter, als er heute ist, wahrscheinlich. Aber so oder so ist das verdammt ungesund und außerdem nach zwei Gläsern schon werde ich so müde, also da geht nichts mehr mit Schreiben. Und es denken halt so viele Leute irgendwie, du musst entweder unglaublich unglücklich oder, unglaublich unglücklich sein oder Drogen nehmen, um Künstler zu sein. Und das ist einfach Schwachsinn. Also normale Lebenskrisen reichen als Inspiration aus, da braucht man keine klinische Depression oder eine Suchterkrankung für.
Hartes Thema in der Hinsicht.
Ja, und vollkommen gerechtfertigt. Also beides wird tatsächlich im Roman ein Stück weit thematisiert. Da kommt so eine Künstlerfigur vor, der so total der Lebemann ist. Und also der ist so eine der Hauptfiguren. Und er spiegelt die Probleme, die Enova hat. Also da entwickelt sich auch eine stürmische Liebes, was auch immer Geschichte zwischen denen.
Ah, das ist die Szene, die du damals in der Lesung im Dezember erwähnt hast.
Ja, da hat sich's angebahnt, genau. Wie sie sich zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder treffen und alles ist so rauschhaft verwandelt und sie schwimmen im Moment.
und vergessen alles drumherum.
Und irgendwann kommt das böse Erwachen und dann geht so eine On-Off-Schleife los in dieser Beziehung.
Das ist natürlich interessant.
Wie so oft, wenn man sich halt, ja, wenn man sozusagen, wenn man im Rausch ist, dann fühlt und denkt man ja nicht klar und weiß vielleicht auch gar nicht, was man will, wo man hin will. Und das ist halt auch ein enormes Problem, ne? Soll ich mal weiterlesen?
Jo.
Okay. Spätabends am Frachthafen dieser stinkenden, kreischenden Millionenstadt. Doch jetzt niemand da. Jetzt, da sich der stürmische Regenschleier von meiner Seele allmählich gelegt hatte, das Nachdenken über das hässlich schöne Murial hatte sein Übriges zur heilsamen Ablenkung getan, schaute ich mich neugierig um. Wo war ich gelandet? Um mich her Betonklötze und Ziegelbauten. Hochgezogen, verlassen, vielfach weiterverkauft, umgebaut und zum Verrotten zurückgelassen. Alte Kontoren und Büros, Stolz des Überseehandels und längst unlukrativ geworden. Dazu ein rostiger Verladekran über Rest und vor mir, wo die Schriftgewalt wie synästhetischer Möwentreck klebte, ein regen- und rußgeschwärzter, 15 Meter hoher Betonturm. Wuchtig, hoch, mit schmalen Fenstern und Luken am oberen, buckligen Ende. Ein alter Flakturm vielleicht? Unglaublich, wie diese Stadt sich über sich selbst hinaus immer wieder ausdehnt, ins Land frisst und es dabei nicht einmal für nötig hält, zu nutzen und zu erhalten, was schon steht. Oder zumindest es abzureißen. Ich sprach davon, wie verlassen hier alles sei. Stimmt nur halb. Es lebt hier zwar niemand, aber es ist nicht menschenleer. Hier leben die Niemande. Man hört sie im Halbschlaf rascheln in der schwülen, faulig schweren Hafenluft und könnte meinen, dass es Ratten wären. Doch selbst Ratten haben mehr Gesellschaft untereinander. Eine Böe wehte um die Ecke und die Tür des Turms schwang einige Handbreit mit roststöhnenden Angeln auf. Ich erschrak. In dieser unheimlichen Peststille war die Tür laut wie ein menschliches Wehklagen. Überhaupt muss einmal die Stille des Ortes gewürdigt werden. Wenn Orte in dieser Stadt, die so hundserbärmlich sind wie dieser, etwas Gutes an sich haben, dann ist es die Ferne des sonst beständigen Lärms der 10 Millionen wuselnden und ihrer knatternden Karren. Nun ja, die Tür schwang jedenfalls auf und ich mich um zu ihr. Die Schatten in der Straßenecken krochen weg, doch mich zog der dunkle Turmeingang magnetisch an. Ich redete mir ein, dass der Klotz nicht einsturzgefährdet aussähe, denn unvernünftige Neugier hielt längst das Steuer in der Hand. So zückte ich mein Zauberstecken, beschwor das kleine Taschenlicht und tauchte in den gähnenden Schlund des dunklen Turms. Verdammt abenteuerlich kam ich mir dabei vor.
Wo wir wieder bei dem Thema sind, im Rausch des Moments.
Oh ja. Sehr romantisch. Also im Sinne der emotionalen, düsteren Romantik. Ach übrigens, Zauberstecken. Ja, da habe ich mich nicht verlesen, sondern ich hatte den seltsamen Einfall, dass in dieser Welt es zauberische Utensilien gäbe, die so ein bisschen den Stellenwert haben von so Alltagshelfern bei uns, sprich Handys, Feuerzeuge, also die gibt es auch normal Feuerzeuge, aber es gibt halt auch die Zauberstecken und es haben total viele Leute. Es gibt so Pocket Reader, die im Prinzip wie Glaskugeln ins Weltwissen sind.
Also effektiv, wir nehmen die Fantasy und kreuzen es mit Science Fiction ein bisschen.
Wir nehmen die Realität und kreuzen es mit Fantasy, um zu zeigen, wie absurd die Realität ist.
Ja, das ist so schön. Also effektiv der Zauberstecken, das Multitool der Zukunft.
Richtig. Und sie sind ab sofort aus Plastik und halten nur noch ein Jahr, weil dann die Batterie leer ist. Du kannst sie nicht austauschen, musst sie wegschmeißen. Und das ist das Problem von Enova, ihr Ursprungsproblem. Denn sie hat mal davon gelebt, die Dinger selber herzustellen und zu reparieren. Für reiche Leute oder einfach eigentlich so für Alltagsleute. Aber der Mittelstand will sich sowas nicht mehr leisten, weil es ja günstiger ist, neu zu kaufen. So.
Also die klassische Gesellschaftskritik an dieser Stelle im Buch etwas mit eingearbeitet und eingepackt.
Hier kommt ihr antikapitalistischer Witz. Ding, ding. So ungefähr.
Ist es aber glaube ich nicht der einzige Punkt in der Hinsicht, den du im Buch mit eingebaut hast, würde ich nehmen.
Der einzige antikapitalistische Punkt?
Ja. Oder gibt es da einen?
Absolut nicht, nein. Also es tauchen auch so manche Figuren auf, die man, wo man durchaus Parallelen ziehen kann zu aktuellen Politikern, Politikerinnen, andere Personen des öffentlichen Lebens, hauptsächlich aus der deutschen Medienlandschaft. Aber das ist mehr so ein, es ist so eins von vielen Nebenthemen, weil auch so wie die Figur in sich egozentrifugal ist, ist die gesamte Gesellschaft zentrifugal. Und das Thema, das ganze Buch ist thematisch zentrifugal. Also es geht irgendwie dann plötzlich um Zeitreisen und es geht um Rassismus. Und sind Menschen eigentlich noch Menschen, wenn sie Schuppen statt Haare haben? Oder ihnen Blätter aus dem Kopf wachsen statt Haare? Es gibt so Baummenschen und so Echsenmenschen und vielleicht muss man die alle remigrieren. Das, ja, also sozusagen der Rechtsruck wird thematisiert.
Das klingt meinerseits danach, dass du sehr viel Themen, aber auch Genres für dich hier gemischt hast, miteinander verbunden hast. Was waren für dich so die Hauptgründe dafür, einen Mix draus zu machen?
Ich finde in fast jeder Kunst eigentlich das, was so sehr fokussiert ist, eher langweilig. Also ich höre gern Metal, aber dann eigentlich nur die Sachen, die so in komplett andere Genres reinmixen, so die dann plötzlich Jazz-Elemente zum Beispiel haben. Ein zweiter Grund ist einfach die Möglichkeiten, die man sich aufmacht. Also, und da habe ich durchaus ein paar Vorbilder. Also, ich habe mir das nicht ausgedacht, so komplett solche Mixes. Also, auch wenn es dann immer wieder neue Begriffe gibt. Oh, jetzt machen wir Urban Fantasy oder The New Weird oder so etwas. Also, so publizistisch kursieren solche Begriffe, um irgendwie angeblich neue Genres zu kombinieren. Aber ehrlich gesagt gibt es das schon seit der Antike. Hast du schon mal von The True Story von Lucianus von Samosata gehört?
Nee. Aber ich glaube, dazu wirst du mir vielleicht, wenn du es so anteaserst, definitiv was erzählen können.
Das ist ein Autor aus der griechischen Antike, eben damals griechischen Ägypten. Und der hat quasi politische Satire mit so einer Art Urform von Science Fiction gemixt, um sich über, ja, den Literaturbetrieb seiner Zeit lustig zu machen. Also das ist total witzig eigentlich. Ein fast vergessenes Buch. Und in der Zeit waren so Reiseberichte, waren sehr beliebt, aber die hatten oft so einen leichten Münchhausen-Touch. Also dann, und die haben angegeben, so mit irgendwelchen Abenteuern Seefahrer garen, ne? Und irgendwie hochgestochene, auf der anderen Seite gab es so diese hochgestochenen philosophischen Dialoge, die dann ein bisschen inhaltsleer waren und viele nicht mehr verstanden haben. Und er hat sich über beides lustig gemacht und erfindet einen komplett absurden Seefahrergarn, wo quasi ein Schiff, quasi so seine Heldentruppe, fährt auf dem Schiff in den Atlantik raus, gerät in einen Sturm und landet auf dem Mond. Und begegnet dort dann den Mondmenschen, die irgendwie ihre Arme am Kopf haben und auf irgendwelchen Riesenvögeln durch die Gegend fliegen und Krieg führen gegen die Menschen der Sonne. Und dann gibt es quasi Star Wars. Aber halt, das Ganze wurde geschrieben, ich glaube, 200 nach Christus oder so. Und der beschreibt dann einfach eine Sternenschlacht zwischen den, also und es geht um die Kolonisierung der Venus. Also die Mondmenschen und die Sonnenmenschen bekriegen sich um die Venus und kriegen dann Schützenhilfe von irgendwelchen Trittmächten vom Mars oder von irgendwelchen Zentauren, die auf der Milchstraße reiten oder sowas. Das Ganze wird dann so pseudophilosophisch noch kommentiert und es ist
Klingt ziemlich wild.
Ja, und ich finde es großartig, dass einfach schon immer so ein schöner Mist geschrieben wurde. Also da sehe ich eine Linie von Samosata über die Münchhausen-Romane zu Walter Mörs. Vielleicht manche Sachen, die Marc-Uwe Kling macht. Also so Quality Land hat er ja auch ein sehr hohes Niveau an Absurdität. Und gleichzeitig sehr bissig. Davon lasse ich mich gerne inspirieren.
Ja, das klingt doch schön. Ich sag mal so, wenn man sich entsprechend wild und ausschweifend vielleicht inspirieren lässt, hat man selber nach oben viel mehr Möglichkeiten, wo man selber auf Ideen kommen kann.
Ja. Einfach mal den Kindern im Sandkasten zu gucken. Douglas Adams, der ist mir noch eingefallen. Der ist auch so eine Type. Sehr genial.
Wollen wir mal mit dem nächsten Teil weitermachen mit der Lesung? Oder
gern.
Hast du noch einen anderen Ansatz erstmal?
Lest mehr Ursula Le Guin. Die ist großartig. Ist auch eine große Inspiration. Also zur Frage, welche Leute könnten mein Buch interessieren? Also wenn man entweder Walter Mörs mag oder Marc-Uwe Kling oder Le Guin, dann ist man auf der sicheren Seite.
Und sollten die Namen einem jetzt nichts sagen, hat man zumindest vielleicht ein paar Anregungen, mal was Neues auszuprobieren. Und von daher hören wir jetzt Andreas erstmal weiter zu.
Das Treppenhaus im Turm nach oben war vollgemüllt und baufällig. Da hatte ich schnell das Interesse verloren. Aber der Keller, etwas rief mich aus dem Keller. Etwas Altes und Wohlbekanntes. Dem Sog des Unheimlichen folgend trat ich Trepp um Trepp nach unten in immer ältere und feuchtere und dunklere Gemäuer. Hier und da brannte zu meiner Überraschung eine elektrische rote Notlampe, sonst war mein Lichtzauber die einzige Quelle an diesem weltverlassenen Ort. Im Untergeschoss 3 oder 4 hing zu meiner großen Überraschung das Poster einer Band, die ich in meiner Jugend viel gehört hatte. Medical Fake. Vergessen mittlerweile. War der Bunker vielleicht doch nicht völlig unbewohnt oder erst seit wenigen Jahren verlassen? Viele Weltkriegsruinen erhielten, nachdem sie von der öffentlichen Hand aufgegeben wurden, durch Tiere, Pflanzen, Menschen und manchmal Wichtel einen neuen Daseinszweck. Aber bis hierher war es im Keller totenstill gewesen. Nichts deutete auf aktuelle Bewohnung von überhaupt etwas Lebendigem hin. Eine Ruhe wie in einer Gruft. Aber das Plakat? Bestimmt hatten sich hier mal ein paar Teenies zum heimlichen Kiffen geflüchtet. So ging ich mit meinen Gedanken an der Leine durch die Katakomben spazieren. Runter, rechts, links, gerade, durch Zimmer und Fluren und Lagerräume, Leitern in Schächten hinab. Was trieb mich bloß in jenen Stunden? Auch aus langem Abstand vermag ich nur zu vermuten, aber das wäre jetzt fehl am Platz. Folgt mir, wie ich den Windungen des Stadtgedärms gefolgt war. Das Ganze ist übrigens ein Tagebuch, was sie retrospektiv schildert. Also quasi ihr letztes Jahr in dieser Stadt. Und dann schenkt sie dieses Tagebuch ihrem besten Freund. Und der findet es auf Seite 1 des Romans, schlägt es auf und er liest es. Und dadurch lesen wir es.
Also lesen wir sozusagen mehr einen Bericht aus ihrer Sicht? Also Bericht jetzt nicht, aber wirklich die Sicht deiner Hauptperson.
Ja, plus ein paar Kommentare von jenem besten Freund, der echt eine coole Type ist und der beste Barkeeper der Stadt.
Oh, daran kann ich mich erinnern. Ich glaube, den haben wir in der Lesung schon kennengelernt gehabt.
Oh ja. Im nächsten Gang führte mich eine Spur von halb zerfressenen, halb zerrissenen Kleidungsstücken, Männer- wie Frauenkleidung, höchst geschmacklos, vom Eingang hinab, indem ich stehend das eklige Diorama bestaunte, zu einer hölzernen Tür, angelehnt mit herausgebrochenem Schloss, dahinter fahlgelbes Licht einer schwingenden Birne. Man sah bloß den beinahe blendenden Lichtschein durch die Türschlitze ins Halbdunkel fluten und mich ergriff ahnungsloses Grauen. Hastig 3 Schritte zurück, dann weiter eilend in eine andere Richtung. Mittlerweile hatten sich die Wege verzweigt. Manch ging hinauf, andere hinab. Zum Glück war da noch eine Straßenkreide in meiner Manteltasche, womit ich mir den rettenden roten Faden durchs Kerkerlabyrinth selbst an jeder Abzweigung malte. Praktisch, was man nicht alles Überraschendes in seinen Taschen finden kann. Irgendwann nur noch drohende Schwärze. Die Taschenlampe am Ausflackern, also schleunigst raus, weg, an die Luft. Auch meldete sich allmählich der Hunger. Adrenalin schaffte es ja immer nur vorübergehend, ihn fernzuhalten. Klingt die Aufregung ab, springt er zurück mit doppelter Wucht in deinen Magen. Reichen denn diese Keller bis in die Unterwelt? Dann würde mich nicht wundern, dass ihr Zugang im hässlichsten Teil der hässlichsten Stadt begraben läge. Seit 2 Tagen erkunde ich nun Zimmer um Zimmer, Treppe um Treppe die Eingeweide des Turms. Meine Kreidemarkierungen berichten mir. 15 Stockwerke unter Null. Manche winzig, andere groß wie Tempel und Kathedralen. Einmal war die Tür zum nächsten Gang so klein, dass ich mich auf allen Vieren habe durchzwängen müssen. Einmal stand sie schief und einmal auf Kopf. Tag 7. 2-mal war ich noch nach oben gegangen. hatte geschlafen, einen Rucksack mit Proviant, Seil, Armbanduhr und dem zerkratzten Plastikkompass aus jugendlichen Pfadfinderzeiten eilig gepackt und war jedes Mal sofort wieder nach unten gerast. Ich kam an verwaisten Kinderstuben vorbei und kleinbürgerlichen Wohnzimmern mit Fliesentisch und goldgerahmten sepia-stichigen Urgroßvätern in den staubigen Ecken. Der rissige Lack der Bilderrahmen bröselte leise in die Zeit wie welkes Laub. Die Zimmer folgten keiner baulichen Ordnung und waren wie ein Ungetüm von Dingen, die man stets zu vergessen trachtete, die dabei aber nur auf engerem Raum zusammengepfercht wieder hervorquellen wollten in unwirklichen Bildern. So schritt ich durch eine Tür, die sich auf halber Treppenhöhe befand. Das Treppenhaus war zur Galerie verstorbener Haustiere missbraucht. Hinter der Tür ging es in ein Badezimmer mit pelzigem Stoffüberzug auf dem Toilettensitz. Toiletten? Ich hatte schon als Kind gelernt, Toiletten in irrwitzigen Szenerien zu misstrauen. Und also fort und fort durch den Badezimmerschrank in die Abstellkammer, wieder in eine Wohnstube und von dort auf einen Balkon mit modrig faulenden Geranienbüscheln. Der Balkon ragte in eine unterirdische Grotte hinein, deren Ausmaß ich in 5 Tagesmärschen nicht begriffen hätte. Mein Gott, wie viele Kilometer unter Tage mochte ich schon sein? Es tropfte in die Grotte aus dunsthoher Finsternis, roch salzig. Mein Blick reichte kaum bis zur Höhlendecke. Aus der Wohnstube schnappte ich mir daher eine Stehlampe, zerrte das widerwillige, sich im allerlei verheddernde Stabding heraus und leuchtete wie ein Nachtwächter von der Zinne in den gähnenden Schlund, in dem ein riesenhafter, schlängelnder Schatten umherschwamm. Ein Meer prähistorischer Anmutung unter der Welt eröffnete sich mir, aber kein Licht glühte mir am Horizont, nur ewig Unbekanntes in der Tiefe. Auf dem Balkon lag etwas, das meine Aufmerksamkeit an sich zog. Etwas Kleineres, wesentlich Unbedeutenderes als der Lindwurm in der Tiefe oder die Tatsache, dass ich im absurdesten Tiefpunkt unter Geschoss meines Lebens angekommen war. Dort lag ein Spielzeug. Ein Raketenflugzeug aus Pappe und Kunststoff, nachempfunden dem ersten seiner Art mit der ersten Pilotin ihrer Art als Miniatur im winzigen Cockpit. Fliegermütze auf dem Kopf und die Faust mit ausgestrecktem Daumen gehoben. Startler, Roger, Roger, es kann losgehen, Energie! Witzig, habe ich doch selbst als Mädchen ein solches Spielzeug einmal besessen, dachte und schmunzelte ich. Sie hatte gepfiffen, die Rakete, beim Fliegen, wenn man sie kräftig und geschickt geworfen hatte, was den Hund ganz fürchterlich zum Bellen gereizt hatte. Ich hatte an die Seite damals auch ein Fenster und darin meine Mama gemalt. Ein Mama-Symbol aus Kinderhand. Und darunter Supernova 2. Warum? Keine Ahnung, Kindergedanken. So in Erinnerung schwelgend nahm ich auf dem Balkon über dem unterirdischen Meer bei Bunker, Turm, Unterkeller, Geschoss 27,5 das Raketchen auf, drehte es sehr langsam in der Hand, betrachtete es eingehend und warf es schreiend in den Abgrund. Säuselnd trudelte es und verklang im Nichts. Raus, weg, hinauf, hinfort! Da stand doch ernsthaft in krakeliger Kinderschrift, nein, was denke ich mir? Supernova 2 war nun wirklich kein einfallsreicher Name und das Spielzeug vor 25 Jahren quasi in jedem Kinderzimmer zu finden. Unmöglich mein eigenes! Und am nächsten Tag draußen wieder vor demselben Bunkermaul sah ich den Staub auf meiner Kleidung, roch den Kellergeruch in den Haaren. Alles seltsam real. Nein, das kann doch nicht sein. Noch einmal wollte ich nicht hinunter. Nein, ich ging nach Hause, wusch mich. Nein, schwor dem Turm ab. Nein, wartete eine Woche, erzählte niemandem davon und befand mich in der Nacht zum nächsten Wochenende doch wieder unten. Was wollte ich nur hier drin? Rechts ging es zum Treppenhaus. Was wollte ich nur hier drin? Mit der Hundegalerie, dem pelzigen Klo, dem Fliesentisch, dem Urgroßvater, dem Balkon, dem Unterweltsee. Nein, nichts sonst war dort mehr zu finden, außer Spiegelreflexe des Vergessenen und Vergangenen. So bog ich ab, stieg die Treppe hinab, links herum, wieder hinauf, rechts herum, zweiter Gang, wieder hinauf und schritt beherzt auf eine Metalltür zu, durch deren Spalt frische Luft zischte. Eine ferne Klaviermusik lag auf dem Luftstrom. Über der Tür in Blech gestanzt, Zephyrion an Deatima.
Da ist jemand, kann man jetzt so schön sagen, wortwörtlich in seine eigenen Abgründe hinabgestiegen?
Wer das wissen möchte, der muss leider noch warten, bis das Buch gedruckt ist.
Jo, Also, wen es jetzt gerade gecatcht hat und wer mehr rausfinden will, dazu kommen wir wahrscheinlich später. Also, merkt es euch vor, wenn es euch interessiert. Ansonsten frage ich jetzt mal Andreas, was war denn so der Auslöser für dich, das Buch überhaupt zu schreiben? Wenn man nicht den Hintergrund jetzt mehr in die Tiefe geht, vielleicht nehmen wir den Vordergrund, wie es dazu kam, erstmal unter die Lupe.
Den Vordergrund, wie ich generell zum Schreiben kam oder genau dieses Buch?
Beides würde mich interessieren.
Uch. Ich war 8 Jahre alt. Da ging ich eines Morgens, war so samstags irgendwann, ging ich zu meiner Mama und habe gesagt, Mama, wie schreibt man eigentlich ein Buch? Und sie so, na, zuerst macht man ein Konzept. Was ist denn überhaupt deine Idee? Also haben wir einen Zettel rausgenommen und gebrainstormt. Und meine Idee war ziemlich fix, eine Raumfahrtmission zum Jupitermond Europa. Denn ich hatte so einer Wissenschaftssendung davon gehört, dass es da ein unterirdisches Meer geben soll. Ja, und man hatte damals angefangen, so schon zu planen, wie ob man das mal anbohren könnte und was da für prähistorische Kreaturen da sein könnten. Weil es, also ich bin fest davon überzeugt, wenn wir irgendwo Aliens finden im Sonnensystem, dann dort. Und ich bin total gespannt darauf. Es ist gerade eine Mission unterwegs. Ich glaube, 5 Jahren oder so werden wir wissen, ob es Aliens in Europa gibt. Dieser Satz ist so verrückt. In 5 Jahren werden wir wissen, ob es Aliens in Europa gibt. So, also, ich zu meiner Mutter, ich will einen Science-Fiction-Roman schreiben. Und sie hilft mir mit dem Konzept. Und ich glaube, ich fange an, ein halbes Kapitel zu schreiben, dann habe ich keine Lust mehr und fange an, Lego zu spielen. Vielleicht habe ich da den Plot dann zu Ende mir gedacht und ihn dann nie aufgeschrieben, daran erinnere ich mich nicht mehr.
Du hast den Plot halt ausgespielt.
Ja, richtig. Also die Lust zum Theater war da schon da. Wusste ich nur damals noch nicht. Aber die Idee, mal überhaupt irgendwann Romane zu schreiben, die hat sich einfach so fest eingebrannt. Also das geht nicht mehr raus. Und dann hatte ich eine ziemlich beschissene Zeit. Es war Corona, ich war am anderen Ende von Deutschland, hatte da keine Freunde. Es war Wilhelmshaven, oh mein Gott, Wilhelmshaven. Bremen ist eine schöne Stadt. Und dann bleibt man da, man fährt nicht weiter nach Wilhelmshaven. Außer man möchte noch weiter fahren und zu einem sehr schönen Nordseestrand, aber dann muss man insgesamt 2 Stunden weit fahren. Haltet nicht in Wilhelmshaven an, es lohnt sich nicht.
Kann ich einen kurzen Einwand geben? Mir fallen 2 Sachen ein in Wilhelmshaven.
Oh,
es gibt ein schönes Marinemuseum, wenn ich mich richtig entsinne.
Oh, da war ich tatsächlich drin, das ist cool.
Das ist ziemlich gut gemacht, vor allem kann man dort ein U-Boot begehen.
Daran erinnere ich mich nicht mehr.
Ich dachte, die haben dort ein U-Boot.
Das ist in Bremerhaven. In Bremerhaven gibt es ein begehbares U-Boot, das da im Hafen schwimmt und das ist cool.
Dann haben wir gleich noch Werbung für Bremerhaven.
Und in Wilhelmshaven gibt es ein Küstenmuseum, wo sie so archäologische Funde haben, ganze Besiedlung.
Das wäre mein zweiter Tipp gewesen für
Wilhelmshaven. Besiedlung der Ostseeküste. Ach so, es gibt ein Küstenmuseum und ein Marinemuseum in Wilhelmshaven.
Dachte ja, wenn ich es nicht verdrehe.
Okay, ich war nur im Küstenmuseum.
Gut, dann sind wir jetzt hier bei einem sehr schönen Cliffhanger hängen geblieben bei deinem Buch.
Ja.
Wem der Cliffhanger jetzt gefallen hat oder wer sagt, scheiß Cliffhanger, ich will mehr. Im April wird Andiamo Forte bei uns wieder im Kaffeesatz lesen, am 9.4., begleitet dabei von der Band Final Madness. Das wird relativ interessant, kann ich euch empfehlen, habe ich im Dezember schon mitgemacht. Und ansonsten stellt er bei uns im Kaffeesatz im September wieder einige seiner Bilder aus. Aber das viel Wichtigere aktuell ist, ich würde jetzt einmal auf das Crowdfunding wieder zurückkommen, was Andreas schon am Anfang erwähnt hat, wozu er jetzt vielleicht mal noch ein bisschen was sagen kann und genauer beschreiben kann.
Ja, relativ simpel. Die Plattform heißt Startnext, ist quasi das deutsche Kickstarter, wo man das Buch vorbestellen kann. Als Softcover oder E-Book, also es wird mindestens als E-Book rauskommen. Ich gebe alles, dass das als Softcover und irgendwann als Hardcover auch rauskommt. Genau, kann man vorbestellen und entsprechend viel werde ich dann produzieren. Das Ganze startet am 1.6. Infos dazu findet man auf meiner Instagram-Seite und auf meiner Homepage, die beide in den Shownotes sind.
Genau, das werden wir mit verlinken. Und in der Hinsicht möchte ich nur noch eigentlich jetzt das Ganze beenden mit einer kurzen Werbung fürs Kaffeesatz. Wenn ihr gerne mehr von solchen Sachen hören wollt, sehen wollt, kommt gerne bei uns vorbei, schaut vorbei und gerne natürlich zur Lesung von Andreas am 9.4. Ich freue mich drauf, ich werde hier sein.
Ich freue mich auch und ich werde auch hier sein.
Das wäre schade, wenn du nicht da wärst. Von daher verabschieden wir beide uns hiermit und wünschen noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das anhört.
Tschüssi.